Ich bete noch, damit es was wird. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart und danke, dass dein Wort lebendig ist. Und danke, dass wir ein Beispiel haben für dein Wort und das bist du, Jesus. Wir haben in dir das perfekte Beispiel, was nicht unerreichbar ist, weil du es fähig machst, belebt machst für uns. Das Beispiel, was es heißt, nach dem Willen Gottes zu leben, so zu leben, wie du den guten, perfekten und exzellenten Standard für uns Menschen gesetzt hast. Und so beten wir jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, zu allen Herzen hier im Raum, ob wir malen, hören, sitzen, liegen oder stehen, Herr, dass unser Herz belebt wird durch dein Wort. Im Namen Jesus, Amen. Also Ostern ist der höchste Feiertag und ohne Ostern macht Weihnachten auch keinen Sinn. Wir hatten Weihnachten ein interessantes Stück hier, wo wir die Weihnachtsgeschichte bisschen modern gezeigt haben und da war ein Part, wo auch klar war, ohne Ostern macht Weihnachten keinen Sinn. Und Jesus sagt nicht ohne Grund am Kreuz, es ist vollbracht. Weil er hat was begonnen, was er zu Ende gebracht hat. Und das ist sein Plan für dich und für mich, für jeden von uns, dass das Leben, was wir begonnen haben, und das Leben ist ein Geschenk, wir sind beschenkt worden mit Leben, sein ultimativer Wunsch für dich und für mich ist, dass unser Leben vollendet wird und das im Guten. Und Jesus selber spricht über diese Möglichkeit, wir können in unseren Sünden sterben oder wir können ewig leben mit ihm und nicht mehr sterben. Weil seitdem der Tod gestorben ist, ist das Leben anders. Der Tod ist tot. Was für ein Satz, was für eine Kraft. Und somit ist alles, was den Tod ausmacht, ist ausgemerzt. Es gibt diesen Tod. Er hat keine Relevanz mehr für mein Leben, wenn ich das glaube. Und mein tiefster Wunsch heute Morgen ist, dass jeder von uns, weil es heißt im Hebräer 2, dass Jesus die Todesfurcht, unter der alle Menschen stehen, die Angst vorm Tod, die hat er zunichte gemacht, weil er den Tod und denjenigen, der den Tod gebracht hat, selbst überwältigt hat. Und in der Vorbereitung wurde mir nochmal so klar, du kannst nichts geben, was du nicht hast. Jesus war im Sturm mit den Jüngern. Er konnte dem Sturm nur gebieten, Ruhe, still, weil er diese Ruhe hatte. Die Jünger waren nicht in Ruhe, sie hatten Sturm in sich. Und du kannst diesem Sturm nur gebieten, wenn du die Ruhe in dir hast. Und das geht mit Jesus. Die Stürme des Lebens wehen und pusten um uns herum. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich habe diese Stürme überwunden. Und Ostern ist dieser Ort des Überwindens, des Siegs, der Kraft. Was nicht heißt, dass wir immer wieder neu in diese Kraft, in diese Erkenntnis reinkommen müssen. Es ist häufig immer wieder, dass wir den Fokus doch verlieren. Alle Augen auf Jesus. Das sagt sich manchmal so schnell. Es sagt sich manchmal so leicht, aber es ist nicht so leicht. Aber das Gute ist, wir haben immer wieder Möglichkeiten, uns zu entscheiden für Jesus Christus. Und Jesus ist so real. Jesus hat, kneif dich mal selbst, du bist Fleisch und Blut. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Er war nicht irgendwie so ein Geist-Superhero-Flyby-Typ, sondern er war ganz Mensch. Er hatte einen Willen, den es zu zähmen ging. Er hatte ein Herz, was bestürzt und erschrocken war manchmal. Jesus hatte Angst und das nicht erst nur im Garten Gethsemane. Er hat so viele Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Und es war nicht einfach nur so, okay, das muss jetzt so sein, dass Jesus kommt. Jesus hatte den freien Willen die ganze Zeit, sich für diesen Weg zu entscheiden oder zu sagen, nein, Vater, rette mich hier raus. Er hatte die Freiheit. Weil sonst hätte er uns keine Freiheit geben können. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Er musste auch sterben. Manchmal denkt man, warum diese ganze Sache mit dem Blut? Ich bin jetzt seit Jahrzehnten im Glauben und manchmal frage ich mich immer noch, wie war das nochmal? Warum überhaupt Blut? Warum Blut? Warum muss Blut fließen? Es hört sich so heftig an. Manche werden ohnmächtig, wenn sie Blut sehen im Biologieunterricht oder am Fernsehen. Aber das Leben ist in dem Blut. In dem Blut ist das Leben. Und da heißt ja, man muss manchmal bis aufs Blut widerstehen. Und der größte Schmerz, Jesus konnte diesen ganzen Schmerz, den er getragen hat, für dich, er kann dir nur Schmerzfreiheit geben, wenn er den Schmerz getragen hat. Er kann dir nur Hoffnung geben, wenn er selbst hoffnungslos war, aber in die Hoffnung durchgedrungen ist. Und am Kreuz sagt Jesus, Vater, warum hast du mich verlassen? Wie kann er das sagen? Er war ewig beim Vater. In aller Ewigkeit ist Jesus schon gewesen. Und deswegen ist er Gott. Und deswegen hat er sich in aller Ewigkeit entschieden, okay, Vater, Heiliger Geist, das ist der Plan. Ich gehe mit. Ich mache das so. Es war seine Entscheidung. Es war sein Gehorsamsschritt. Es war sein Einheitsschritt mit dem Vater und dem Heiligen Geist zu sagen, okay, so machen wir das. Und dann war er Mensch und wir lesen von ihm, ich habe so viele Bibelstellen im Vorgriff gehabt, ich schicke euch das vielleicht per Post zu oder per Mail. Ich muss jetzt einfach so reden. Wir haben auch nicht so viel Zeit. Ist ja immer so ein Faktor heutzutage. Er hat so viele Entscheidungen getroffen. Er hat so viele Kämpfe gekämpft. Im Garten Gethsemane, das ist das Eindrücklichste. Viele von uns sind sicherlich in dieser Osterausstellung gewesen, diesem Geheimnis von Ostern. Und der Garten Gethsemane ist so eine starke Situation. Aber es gibt eine andere Situation in Johannes 12. Und das hat mich in der Vorbereitung gepackt. Ich empfehle Johannes 12 und 8 mal zu lesen, jetzt in den freien Tagen, wovon wir in Niedersachsen leider nicht mehr so viele haben, aber einer ist es noch. Jesus spricht darüber, dass er das Licht der Welt ist. In verschiedenen Phasen. Johannes 8 spricht ja auch davon, dass er das Licht der Welt ist. Und er hat eigentlich alles, was er gesagt hat, hat immer angeeckt. Es gab immer Probleme. Obwohl er nie ein böses Wort gesagt hat. Viele von uns, ihr kennt das, ihr Kids in der Schule, ein böses Wort gibt schnell Probleme, dem Lehrer gegenüber sowieso, aber auch unter Freunden, mit Schülern und Schülerinnen. Wenn man irgendwie mies, böse, aggressiv reagiert, dann ist immer Problem vorprogrammiert. Jesus hatte nur Probleme, die ganze Zeit. Aber er hatte immer diesen Frieden. Und er ist nie böse auf die Leute zugegangen. Er war sehr klar, er war kein Softie, er war absolut straight in the face und hatte immer, es war immer eine Herausforderung. Leute haben sich immer an ihm gestoßen, entweder gesagt, ja, wir glauben oder nein, wir glauben nicht oder wir wollen einfach nicht glauben, selbst wenn wir es würden. Kommen wir gleich nochmal zu. Unglaube ist nämlich nicht einfach eine nette, ja, nein, ist nicht so meins, danke. Unglaube ist was Aktives. Unglaube ist ein bewusstes Dagegensein. Nicht immer, aber eben auch. Manchmal ist es fehlender Glaube. Aber Unglaube im Griechischen sieht man durch die Vorsilbe, die vor das Wort Pistis gepackt wird, dass es etwas Aktives ist. Es ist ein aktives Dagegensein. Und es heißt in Johannes 12, obwohl er so viele Wunder getan hat, glaubten sie ihm nicht. Und wenn man das vorher liest, was da alles passiert, was Jesus alles getan hat, ist es eigentlich unglaublich, Unglauben zu haben. Das ist das Unglaubliche dabei. Wenn Jesus heute durch diese Stadt gehen würde, bei dir auf der Arbeit ein neuer Kollege wäre, du würdest denken, hey Mann, dann geht die Sonne auf. Nein. Weil das Herz des Menschen so krass und so heftig ist und so finster ist, dass es leider häufig einfach dagegen ist, wie so ein Teenager. Die sind nicht alle böse, aber sind erstmal dagegen. Wir brauchen ihre eigene Meinung, ist ja auch gut. Aber dieses Dagegensein ist eine Kraft und Jesus wurde so heftig widerstanden. Und das hat ihn nachher auch ans Kreuz gebracht, weil was hat er... Er hat ja keine Straftaten in dem Sinne getan. Er hing nachher zwischen Verbrechern. Er hat das Konstrukt des, oh, wie ist das mit Gott und was ist Gottes Wille? Das hat er bei dem Menschen, der es machen wollte, wie er selber will, hinterfragt. Und in Johannes 12, da zieht er ein nach Jerusalem. Und wir kennen diesen Palmsonntag. Und sie rufen Hosanna. Das heißt, rette uns. Sie rufen nicht Halleluja nur so, nicht irgendwie so, ach komm, preis den Herrn, und waren nicht irgendwie nur in Feierlaune, sondern sie wollten, rette uns, Messias. Sie haben erkannt, dass er der Messias war. Es war eine Aufforderung. Es hat sich auf messianische Verheißungen und Psalmen berufen. Diese Aussage, sie haben gesehen, das muss der König sein. Und jetzt zeig dich, rette uns, los, mach doch, tu's doch. Und ich habe in der Vorbereitung auch gedacht, wir sprechen viel darüber, dass Jesus unsere Lasten trägt, unsere Sünden. Ja, aber es gibt so viele, die sagen, hey, ich bin nicht schwach. Wenn du den Jesus brauchst, dann ist okay. Ist okay für dich. Ich brauche das nicht. Ich bin stark. Ich komme auch so zurecht. Ich brauche diese Krücke nicht. Und manche gehen durch ihr Leben hindurch und es wirkt wirklich so, als würden sie diese Krücke in Anführungszeichen überhaupt nicht brauchen. Und sie sind stark. Aber Jesus hat nicht nur die Schmerzen getragen und diese Last und das Leid und die Sünde, er hat auch den Ruhm ertragen. Wie ist das denn, wenn du da in eine Stadt reinkommst, eine Millionenstadt, und alle rufen, hey du König, rette uns, steh auf, mach's doch, da ist er, der Gesalbte des Herrn. Jesus war ganz Mensch. Und ich will dich ansprechen, wenn du merkst, ich komme eigentlich ganz gut klar im Leben, dann hast du es vielleicht sogar schwieriger als derjenige, der herausgefordert ist mit Leid, mit Last, mit Erkenntnis von Sünde. Aber Jesus hat den Ruhm auch gemanagt. Er hat auch da seine Seele, seinen Willen und seine Emotionen im Griff gehabt. Und das war nicht einfach so eine Selbstkontrolle, sondern das war im Heiligen Geist. Weil gucken wir uns die Welt an, so schön Mikro, Makro und alles Evolution auch irgendwie ist, an Idee, an Beschreibungsversuch des Menschen. Es würde besser werden mit uns Menschen, wenn wir einfach immer weitermachen? Hat die Geschichte bewiesen, dass die Entwicklung des Menschen, die läuft auf ein glorreiches Ziel, weil er wird ja immer besser. Hat die Geschichte das bewiesen, dass das so ist? Jesus ist die Erlösung, aber der Tod musste auch sein. Er ist nicht die Erlösung, aber der Tod ist fast ein Geschenk. Dass wir nicht in unserer Sünde sterben müssen, sondern dass die Sünde endlich irgendwann stirbt. Die Sünde muss sterben und das Böse muss sterben. Und das spreche ich nicht über Menschen aus, sondern über der geistlichen Macht der Sünde. Das ist eine Macht, die uns gefangen hält. Und deswegen stirbt der Tod, damit wir nicht ewig mit unserem Leid und mit unserer Sünde zu kämpfen haben. Und Jesus kommt hier rein nach Jerusalem und sie jubeln ihm zu. Und dann heißt es in Vers 20, es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um zu dem Fest anzubeten. Und sie baten Philippus, wir möchten den Herrn sehen. Philippus und Andreas gehen dann zu Jesus. Und Jesus antwortet, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Es gab damals Leute, die sich zum Judentum bekehrt, konvertiert sind. Dazu gehörten vielleicht diese Griechen. Aber Jesus kam ja erst zu den Juden. Aber er wusste, er kommt für die ganze Welt. Johannes der Täufer hat ihn gesehen am Jordan und gesagt, da ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der ganzen Welt. Und hier ist der Punkt, wo es aus dem Judentum rüberschwappt und jetzt ist die Zeit gekommen, weil jetzt werden auf einmal die Griechen hörig, jetzt werden die Denker, jetzt werden die anderen, die werden interessiert. Und Jesus merkt, okay, jetzt ist die Stunde gekommen, dass ich verherrlicht werde. Und dann sagt er weiter, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht stirbt und in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben verliert, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben dieser Welt hasst, wird zum ewigen Leben es bewahren. Und dann sagt er, jetzt ist meine Seele bestürzt, erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Ist diese Entscheidung. Jesus hat die Entscheidung in der Ewigkeit getroffen, wegen dir auf die Erde zu kommen. Er ist nicht nur für dich gestorben, er hat für dich gelebt. Er hat für dich das getan, damit du all das kriegen kannst, wovon wir hier lesen, dass die Stürme in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deiner Psyche, in deiner Seele, in deinem Geist, in deinem Körper, alle Krankheit, alle Sünde, alle Sucht, alles Leid, alle Last, alle Verführung, alle Verwirrung, alle Generationsmuster und Flüche und alles Mögliche, alles hat er beendet und ins Grab mitgenommen. Und ist mit damit gestorben. Wie heftig muss diese Last für Jesus gewesen sein? Unsere Seelen müssen manchmal ganz schön viel aushalten. Ich weiß, viele von uns haben echt Nöte in ihrer Seele. Aber die Last der ganzen Welt lag auf Christus. Und da war er nicht nur der Geist Mensch, er war ganz Mensch. Und deswegen kann er dich verstehen. Und deswegen kann er für dich den Ausweg leben, gestalten und eröffnen, weil er ist die Tür, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist die Kraft, er ist das Wasser, er ist das Brot des Lebens für dich. Und hier trifft er wieder eine Entscheidung. Hier war er wieder, okay, nächste Stufe. Die Griechen fragen, wollen mich kennenlernen. Geht er gar nicht mehr so richtig drauf ein nachher. Und er ist bestürzt in seiner Seele, weil er weiß, was auf sich zukommt. Aber dann sagt er, doch, genau dafür bin ich gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und jetzt passiert was. Dann sagt er, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Der Vater redet aus dem Himmel. Er hört ihn in dieser Not. Wenn deine Seele bestürzt ist und du deinen Willen und dein Herz auf Gott ausrichtest, du darfst dir sicher sein, er hört dich und er antwortet dir. Und jetzt möchte ich auf drei Arten eingehen, wie dieses Reden Gottes, wie darauf reagiert wird. Und gleich gucken wir uns das Grab auch noch mit 1, 2, 3 Arten ein an. Die Volksmenge nun, die da stand und hörte, Vers 29, sagte, hey, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jesus ist bestürzt, er wendet sich an den Vater, der Vater spricht, es ist das Reden Gottes, was die umliegenden Leute hören könnten. Und es gibt verschiedene Stadien oder Reaktionen von ihnen, wie sie auf dieses Reden Gottes reagieren. Manche sagen, ey, das ist irgendwie ein Donner gewesen. Irgendwas war da. Irgendwas ist da mit Jesus. Und ich denke, es gibt viele in unserer Gesellschaft und auf der Welt, ja, die Zeitrechnung wird nach diesem Mann eingestellt. Das Jahr Null auf einmal wegen Jesus, okay, über Jahrtausende wird über ihn geredet, gestritten, gemacht, getan. Irgendwas ist da, ein Donner. Für manche ist es was Übernatürliches. Ja, ein Engel hat geredet. Ja, da ist was Übernatürliches in Jesus. Ja, das ist irgendwas nicht ganz nur Menschliches, das ist irgendwie spirituell. Oh, das gefällt mir. Da gehe ich mit. Und Jesus steht hier für die Gruppe derjenigen, die wissen, hier hat Gott geredet. Und das macht es persönlich. Es geht nicht um irgendwas. Du kannst nicht durchs Leben gehen und da ist irgendwas. Das geht generell nicht für dich. Und ich ermutige dich auch für einzelne Bereiche deines Lebens, das nicht so zu handhaben. Ja, irgendwie ist da vielleicht eine Hilfe. Irgendwie ist da vielleicht ein Schritt raus aus meiner Last, Lust, Unfreundlichkeit, allem Möglichen. Vielleicht ist da irgendwie so ein Donner, aber ich komme auch so klar. Vielleicht ist es was Spirituelles für manche, auch in deinem Umfeld. Die Leute sind offen. Ja, das Übernatürliche. Ja, das ist irgendwie schon auch innen mittlerweile. Aber dass es um eine Person geht, der sagt, ich bin die Wahrheit, ich ganz allein, ich bin der Weg, ich ganz allein und ich bin das ewige Leben, ich ganz allein. Das macht den Unterschied. Für dich generell und für dich in den einzelnen Bereichen deines Lebens. Nicht irgendwas zuzulassen, sondern Jesus ist die Lösung. Er ist die Erlösung für alles, weil er alles kann und alles hat, was er dir geben kann. Was du nicht hast, kannst du nicht geben. Es ist vollbracht. Er hat alles für dich. Und wir brauchen ein Leben lang, um das zu erleben. Wir brauchen ein Leben lang, da reinzukommen und brauchen vielleicht manchmal auch die Erkenntnis, okay, in meinem Ruhm kann ich den handeln, nicht nur in meiner Schwachheit. Kann ich den Applaus der Leute, kann ich den gesund zulassen? Es gibt auch eine falsche Demut. Nein, nein, das war alles der Herr. So gut war es nur auch wieder nicht. Jesus hat sich entschieden. Und wir sehen das nachher im Garten Gethsemane nochmal, wie er wirklich kämpft und wirklich auch bittet, Gott, lass das vorbeigehen. Macht das nicht sogar auch am Kreuz selbst nochmal? Und er entscheidet sich immer wieder. Und ich möchte den Fokus heute setzen auf diese Entscheidung. Weil bist du hier und hast dich noch nie entschieden für Jesus. Wir wachsen da nicht so rein. Wir sind keine Hindus. Gott segne alle Hindus. Total tolle Leute, die Inder. Und ist ja auch irgendwie interessant, ne? So ein ganzes Land mit einer Religion, sehr einheitlich. Oder auch nicht. Aber wir wachsen da nicht rein. Wir entscheiden uns dafür. Und ich will dir Mut machen, wenn du dich nicht entschieden hast, dann lass diesen Gottesdienst noch ein bisschen wirken. Wir feiern noch Abendmahl, wir haben noch mal eine Zeit, wo du reagieren kannst auf Gott. Tanja, du könntest mich unterstützen. Dann lass es nicht vergehen und triff diese Entscheidung für Gott. Und wenn du einzelne Bereiche in deinem Leben hast, wo du irgendwie merkst, okay, da lasse ich irgendwie das Donnern oder was Spirituelles, irgendwas Apersönliches vielleicht nur an mich ran, dann triff heute die Entscheidung, persönlich Jesus ranzulassen. Jesus ist dann gestorben für all das, was uns von Gott trennt. Er hat den Weg frei gemacht. Sündlos gestorben. Und dann war da das Grab und ein Stein war vor diesem Grab. Und ich finde es interessant, wie häufig Engel und wie häufig auch Donner und Erdbeben aktiv waren im Leben und Handeln Jesu, aber auch im Leben und Handeln Gottes mit den Menschen. Und einfach nur als weiterführenden Gedanken, die Schöpfung ächzt und stöhnt und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Durch Jesus ist alles, das ganze Universum versöhnt worden mit Gott. Wir beten nicht die Schöpfung an, aber die Schöpfung ist lebendig. Lies mal die Psalmen. Wie viel da die Bäume in die Hände klatschen und die Berge jauchzen und die Berge dahinschmelzen vor dem Herrn. Warum diese Donner? Warum diese Unterstützung? Da sitzt nicht Gott oben und drückt auf den Knopf, Donner bitte. Die Schöpfung reagiert. Sie reagiert auf diesen ganz Mensch und ganz Gott. Auf geistliche Zusammenhänge. Jedenfalls war Jesus dann im Grab, er war gestorben und dann ging es daran, ich lese mal aus Matthäus 28. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Ich lese das mal einmal eins ganz durch, dann haben wir den Kontext. Sein Ansehen war aber wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, so wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg, mit Furcht und großer Freude, und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten ihm hinzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Wir haben dieses Grab mit dem Stein davor. Und vielleicht weißt du, da ist Jesus, der ist am Kreuz gestorben. Und irgendwie hat dieser Mann, man kann das ja nicht leugnen, was getan auf dieser Erde. Er ist ja geschichtlich belegt. Aber ist er wirklich auferstanden? Glaubst du, dass Jesus Christus auferstanden ist? Das ist vielleicht eine Frage, wo du denkst, was fragst du? Das haben wir vorhin ein paar Mal gesagt. Joe und Chris haben uns ständig da rausgefordert. Aber ich will dich fragen, glaubst du wirklich, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten? Glaubst du das wirklich? Weil das verändert alles, wenn du das von Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst. Und da ist dieser Stein, vielleicht gibt es Steine, es waren sogar noch Soldaten, es waren noch Wächter davor. Vielleicht gibt es Hindernisse in deinem Leben, die dich davor abhalten, wirklich zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Irgendwelche Rocks, irgendwelche Steine des Lebens, irgendwelche Wächter, irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Feinde oder irgendwas, was abhält, dass dieser Stein zur Seite genommen werden kann. Einzelne Dinge in deinem Leben, die Steine sind, die den Blick in das leere Grab verhindern. Das Kreuz ist genug, aber die Auferstehung ist wichtig. Und vielleicht glaubst du, so wie hier ein Engel im Grab ist, ah, da ist irgendwas Übernatürliches. Ja, da ist was Geistliches. Irgendwas ist da besonders. Es scheint nicht nur ein Mythos zu sein, der eine schöne altchinesische Tradition ist oder eine altgriechische oder eine hinduistische Göttergeschichte, ist die das immer so mögen. Ne? Ich segne die Inder, ne? Aber die sehen auch echt heftig aus, diese Figuren. Ne? Dass der Mensch sich da so aussucht oder dämonisch inspiriert ist, wie auch immer. Jedenfalls, vielleicht denkst du irgendwie, ja, da, das ist mehr als eine Geschichte, das ist mehr als ein Mythos. Vielleicht auch über einzelne Felsen in deinem Leben. Okay, da haben Leute Befreiung erlebt von Verbitterung, von Unvergebenheit, von Hartherzigkeit, von Ablehnung, von Missbrauch, von Selbstablehnung, von Minderwertigkeit. Ja, ich habe davon gehört. Ich kann da reingucken, dass da anscheinend Freiheit für da ist. Aber es hat nur was Übernatürliches. Es hat nur was Spirituelles, nicht etwas noch nicht ganz Persönliches, noch nicht was Greifbares für dich. Da ist was. Es ist auch interessant, dass diese Wächter, als es bebte und der Engel kam, die bebten und fielen hin wie tot. Und dann sagt er zu den Frauen: Ey, ihr Frauen, ihr scheint damit klarzukommen, fürchtet euch nicht, Jesus, den ihr hier sucht, der ist auferstanden. Oder? Diese starken Soldaten, die fallen hin. Ich paraphrasiere jetzt so ein bisschen und gehe ein bisschen vielleicht über das Ziel hinaus. Aber ich würde fast sagen, diejenigen, die Jesus suchen die halten das auch aus, diese Begegnung mit Übernatürlichem, und sie dringen da durch und sie lassen sich nicht abschrecken von Umständen. Ich will dir Mut machen, mach dich auf die Suche nach Jesus. Bei Maria kommt und sucht Jesus. Sie macht sich auf den Weg zum Grab. Und sie hat noch nicht verstanden, dass er der Auferstandene ist. Sie hat ihn festgehalten. Das war mein Jesus, das war mein Retter, das war der, der das ewige Leben verkündet hat, der Freiheit von Sünde und Schuld verkündet und verkörpert hat. Und der Engel spricht mit Maria und gibt ihr eine Message und sagt, hey, Jesus ist auferstanden, so wie er es euch gesagt hat. Und vielleicht hast du, Engel sind häufig Boten in der Bibel auch. Vielleicht bist du nicht persönlich einem Engel begegnet, aber einem Boten Gottes. Jemand, der dir die Wahrheit verkündigt hat. Jemand, der über Jesus gesprochen hat, er ist gestorben und wieder auferstanden. Das kann allgemein für dein ganzes Leben gelten oder für einzelne Teile deines Bereiches oder Bereiche deines Lebens. Dass du Boten Gottes begegnet bist, das sind du und ich, das sind wir, das sind Menschen, das ist Gemeinde, das sind, wo wir uns gegenseitig ermutigen und erinnern und hinweisen können, dass die Last, die wir haben, dass Jesus genau die nimmt und besiegt hat. Weil bist du Boten begegnet, die dir was gesagt haben, die dich inspirieren? Hast du eine Predigt? Hast du was gelesen? Hast du ein Zeugnis gehört? Hast du einen Bericht gehört, der dich angesprochen hat mit dem, was du suchst? Und sie reagiert hier und will es den Jüngern erzählen. Und dann läuft sie Jesus in die Arme. Und mich hat das berührt. Weil eigentlich, hey, sie hat doch schon irgendwie geglaubt. Irgendwie hat sie ja schon gehört von diesem Boten, worum es geht. Hat was Ermutigendes gehört, war voller Furcht und Freude. Und dann stellt sich Jesus ihr nochmal in den Weg. Chris kann auch schon kommen zum nächsten Worship-Set. Dann begegnet sie Jesus und die fragt, warum eigentlich noch die zweite Begegnung? Er hat doch diesen Boten gehabt, wer ist dann zu den Jüngern gelaufen? Aber es geht eben nicht nur darum, irgendwas von irgendwem zu hören, ohne das zu diskreditieren. So wichtig, dass wir einander ermutigen mit der Wahrheit Gottes. Aber die persönliche Begegnung mit Jesus, da geht nichts drüber. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Der Schlüssel ins Leben und in die Ewigkeit ist die persönliche Begegnung mit Jesus. Und das für jeden deiner Lebensbereiche. Für alles, wo Steine vor diesem leeren Grab sind. Für alles, wo Hindernisse davor sind, dass du wirklich frei und Leben in Fülle haben kannst. Nicht erst im Himmel, sondern auch schon auf der Erde. Weil das ist der Wille Gottes für dich. Das Reden Gottes, da ist ein Donner, irgendwas ist da, ja. Hey, das war ein Engel, ja, irgendwas Geistliches, Spirituelles, ja. Nein, das Reden Gottes persönlich. Das verschlossene Grab, Steine davor, ja, ich weiß, Jesus ist gestorben, aber dem Auferstandenen mit seiner ganzen Power, mit seiner Kraft, ihn zu sehen und das zu erleben, ist was anderes. Wenn die Steine weggerollt sind, in deinem Herzen oder von deinem Weg generell, dann ist der Weg frei, den Auferstandenen zu sehen und ihm zu begegnen. Und dann eine Botschaft zu hören über Dinge, die dich ansprechen, die dich betreffen. Aber wir brauchen Heilung unser ganzes Leben lang. Aber wir werden frei sein, weil die Wahrheit, wir werden sie erkennen, wenn wir dranbleiben an ihm. Ich habe nochmal gemerkt, wir zitieren das, hey, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Ja, wenn ihr in der Wahrheit bleibt, sonst nicht. Bleib in der Wahrheit. Bleib in der Erlösung. Bleib in dem sich hinwenden zu Gott. Bleib dabei, den Auferstandenen zu suchen. Bleib dabei, die Steine wegzurollen. Du wirst nach 10 Jahren merken, da sind immer noch welche Steine. Ja, aber das Herz des Menschen ist tief. Wer kann es ergründen? Wir brauchen ein Leben von vielen Entscheidungen, so wie Jesus sich immer wieder entschieden hat. Oh, jetzt wird's heftiger. Jetzt bin ich erschüttert. Und es heißt von einigen Juden, oder ich will jetzt nicht auf den Juden rumhacken, auf einigen Leuten, die ihm dazugehört haben, dass sie ihm geglaubt haben, aber sie haben es nicht bezeugt, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge rausgeschmissen zu werden. Es gab einige, die haben Glauben gehabt, einige, die hatten Glauben, ohne zu bekennen, und einige, die hatten keinen oder Anti-Glaube, sie waren dagegen. Und vielleicht erlebst du alle einzelnen Teile auch in deinem Leben, dass du bei manchen Sachen glauben kannst und bei manchen Sachen wenig Glauben hast. Bei manchen Sachen glaubst du, aber du kannst es nicht bekennen. Du traust dich nicht, vor Leuten dazu zu stehen, weil du Angst hast, so wie diese Pharisäer oder diese Leute da aus der Synagoge, aus dem normalen Leben ausgeschlossen zu sein, ein Außenseiter zu werden, weil du zu Jesus stehst. Dann lass dir Mut machen. Jesus ist da gnädig und barmherzig dir gegenüber, aber er macht dir Mut. Er hat sich mehrmals entschieden, immer wieder. Er war erschüttert in seiner Seele. Er kennt deine Not, wenn du es nicht schaffst, ihn zu bekennen. Und er steht da nicht irgendwie mit dem Rechenschieber und okay, 17. Mal nicht bekannt, okay, Jungs, kennt ihr das? Nein. Aber sei neu mutig, ihn zu bekennen. Weil Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor dem Vater im Himmel bekennen. Und es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir Mut fassen, Entscheidungen zu treffen für Jesus. Immer wieder neu, in deinen Umständen, in denen du bist. Weil wir überwinden durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses, heißt es. Das gehört zusammen. Mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Es braucht beides. Und du schaffst beides, wenn deine Leidenschaft bei Jesus ist. Wenn dein Herz, da wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Und wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Es ist beides. Ich will uns jetzt einladen, übergebe gleich an Joe, das Abendmahl einzusetzen. Diese Zeit nochmal bewusst zu nehmen und dein Herz an Jesus zu verlieren, zu verschenken, hinzugeben. Und wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann ist heute der Tag. Dann ist heute ein Tag des Heils für dich. Dann ist heute ein Tag der Freude für dich, des Lebens in Fülle. Nichts zum Schämen. Vor Gott, ja, dürfen wir beschämt sein um unserer Sünde willen. War ich heute Morgen noch? Und bin ich heute Abend vielleicht wieder? Aber es ist das größte Geschenk. Jesus zu kennen. Wenn du Jesus nicht kennst, dann sprich heute nach dem Gottesdienst jemanden an und sag, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will von dem Donner zu dem Boten zu Jesus selbst durchdringen. Ich will von dem Stein zu dem Stein weg in die übernatürliche Begegnung, irgendwas mit diesem Boten und dann zu Jesus selbst durchdringen und das in allen Bereichen deines Lebens. Da will ich dir Mut machen. Wir sind nicht traditionell unterwegs und feiern Ostern, weil man das jedes Jahr macht. Es geht um das Leben pur. Lass uns aufstehen, kurz darauf persönlich reagieren. Ich bete noch und übergib an Joe. Vater, wir danken dir für deine Gnade und deine Gnade ist hier und es ist gegenwärtig. Danke, dass wir reingreifen können in diesen geistlichen Raum, der zur Verfügung steht, Herr. Und wir danken dir, dass du Leben in Fülle hast für jeden Einzelnen von uns. Und danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Es bewirkt was, Herr. Danke, dass unsere Herzen bewegt werden können durch dein Wort. Und vergib uns unsere Herzenshärtigkeit. Egal für welchen Bereich, Herr. Wir wollen nicht dagegen sein, weil wir es nicht verstehen, Herr. Sondern wir wollen für dich sein. Wir wollen weich, wir wollen offen sein für dein Reden. Heute, wir brauchen dich, Jesus. Herr, ich möchte jeden segnen, dass er alle Steine vor diesem Grab, alle Steine seines Lebens ablegen kann. sprengen lassen kann und deine Stimme hört. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und kommt zu mir, die ihr so Erfolg habt und den Ruhm aushalten müsst. Ich bin sanft und gütig und voller Gnade und voller Freiheit. Danke, Jesus, dass du gestorben und dich entschieden hast für uns und auch verstanden bist und heute lebst hier in unserer Mitte. Amen.